Signaturgeräusch.
Ah.
Prost.
Und jetzt begrüßen Sie zum Biertaucher Podcast 118, der
Gregor,
Johnny,
Florian,
Harald,
Martin
und der Horst.
Genau. Biertaucher 118 und das Ganze mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Agentur.
Der Agentur
aus dem Internet. Ich verdrehe es in letzter Zeit immer ganz ja,
ehrlich. Okay. Es ist 19. August 2013. Wir befinden uns im Innenhof im Alten Agar.
Ja.
Und ich stelle die rituelle Frage nach: hat jemand Themenliste gelesen? Oder gepostet?
Geschrieben.
Okay.
Und B, weder geschrieben noch gelesen.
Hat jemand etwas Erzählenswertes erlebt oder mit gewisser eigenen Schöpfungshöhe zu sagen? Martin?
Was habe ich in letzter Woche gemacht? Ich hab ein bisschen nachgelesen, wie die Verschlüsselung bei SSD-Festplatten ist. Also das ist vielleicht ein spannendes Thema, falls ihr das noch behandelt habt.
Spannend. Ich war auf dem Weg nach Wien von Kärnten in einem überfüllten, ganz langen Zug. Von der ÖBB.
Okay.
Ich habe nichts erlebt, aber ich rente noch über drei.
Ja,
und ich kann vielleicht kurz erzählen, ich habe jetzt Android 4.3 abgedatet und also in Verbindung mit CyanogenMod 10.2.
Also ein Custom-ROM, aber auf neuester Version
genau.
Basis. Sehr schön, sehr schön.
Da gibt es ein paar geile Nachsachen.
Ich habe Pollermarmelade gemacht.
Schön erleben. Ja. Ich kann zwei Kinofilme rezensieren.
Mhm. Ich auch. Ich habe mir einen nur angeschaut, weil der andere so schlecht war. Und ich wollte den Abend wieder aufwerten.
Sag schnell deinen Titel, dass man
Elysium und Kick-Ass.
Elysium, kann man Elysium doppelt
genau. Erzählen. Und Kick-Ass 2, was ist dein zweiter Film?
Meiner ist der Lone Ranger. Wollte ich schon letzte Woche erzählen.
Das ist der Johnny Depp-Ding da.
Johnny Depp.
Ja.
Na gut.
Ja.
Schnöde Technik, die man zuerst.
Meins wollt's gleich.
SSD. Ja, okay. Ich meine, Verschlüsselung, das kommt.
Ja. Das ist gerade ein gutes Thema.
Ja.
Genau. Ich hab ja nur wegen diesem ganzen NSE-Ding mit dem Thema Verschlüsselung ein bisschen genauer versucht zu beschäftigen und bin dann draufgekommen, dass ja, wenn man jetzt mit BGP zum Beispiel E-Mails verschlüsselt, ist das um und auf, dass man den privaten Schlüssel sicher verwahrt.
Ja.
Und dann war der nächste Schritt natürlich verschlüsselte Festplatte, weil sonst kann ja mir jemand den Laptop fladern und dort meinen privaten Schlüssel herunterkopieren.
Je nachdem. Normalerweise ist der sowieso nochmal verschlüsselt.
Ich habe einen ganz schwachen Schlüssel. Ups.
Oh, 1, 2, 3, 4.
Ja, genau. Na, so schlimm ist es nicht.
Lass mich raten. Du hast deinen Privatschlüssel auf eine Kupferplatte gemeißelt und den in so einem Gorilla-Gardening-Beet vergraben.
Nein, das habe ich noch nicht gemacht.
Man kann ihn verschlüsselt einmal ausdrucken, ja.
Verschlüsselt ausdrucken.
Und dann auch auf Stein meißeln, ja.
Indiana Jones.
Ein Steinmeißler mit USB-Port?
Ein automatischen Steinmeißler. Aber man kennt natürlich auch in Lasercutter vielleicht was einlegen und da einlasern.
In
die Haut tätowieren ist auch gut. Ja. Aber da muss man aufpassen, ob man die richtige Gültigkeit einstellt, wenn man tätowiert.
Und auch den Revoken ist vielleicht einmal.
Ja, genau. Den Revoken-Schlüssel, den kannst du auf den Rücken tätowieren. Na, jedenfalls habe ich dann zwei lustige Dinge festgestellt, nachdem ich auch Windows verwende. Habe ich BitLocker eingeschaltet mal als erstes.
Ja.
Und da, habe ich das letzte Woche schon erzählt? Nein, glaube ich nicht. Da hat sich dann herausgestellt, das BitLocker hat mich dann gefragt, ob ich meinen Wiederherstellungsschlüssel von BitLocker gerne in SkyDrive hineinspeichern mag. Klingt nach einem guten Plan.
Also BitLocker ist die Festplattenverschlüsselungslösung von Microsoft. Und
SkyDrive ist
die Cloud von Microsoft, ganz genau. Und das Ganze geht.
Soll schon schief gehen.
Ja, genau, da kann nichts mehr schief gehen. Und das ist halt so, dass das leider nur bei Windows 8 Professional und Enterprise geht. Also die billigen, normalen Leute können das eh nicht verwenden.
Okay.
Das
fürs gemeine Volk.
Das fürs gemeine Volk ist das nicht. Die müssen, nein, aber TrueCrypt gibt es ja für Windows. Mhm. Also so schlimm ist es nicht. Und dann, nachdem ich mir überlege, eine SSD-Festplatte zu kaufen, habe ich halt dort gesehen, alle SSD-Platten sind eh von Haus aus verschlüsselt.
Aha.
Und zwar aus dem...
Naja, nicht immer.
Naja, die Frage ist, wie? Also was ich so gelesen habe, sind alle verschlüsselt, weil nämlich, wenn man die Festplatte löschen will, sicher, kann dann einfach der Schlüssel weggeschmissen werden. Nur naja, die Frage
du kannst den Zusammenhang zwischen den Daten eh nicht mehr feststellen, wenn du die Metadaten löscht, weil die irgendwie umeinander liegen können.
Aber wenn du den Schlüssel wegschmeißt, ist es noch besser.
Also wir sprechen über SSD, über die Solid State Drives.
Genau.
Und die bringen alle eigene Verschlüsselungen meistens mit. Aber die
genau,
man weiß
aber
nicht, Da muss man sich auf den Hersteller dann
verlassen. Genau, man muss einerseits ist das immer proprietär. Also meistens ist es AES, der Verschlüsselungsalgorithmus. Mhm. Aber das Problem ist, man weiß nicht, wie der Schlüssel sozusagen gesichert wird. Der liegt halt im schlimmsten Fall einfach unverschlüsselt in irgendeinem Speicher drin und ist nur dazu da, dass man wegschmeißen kann, so wie es zumindest nachgelesen.
Okay.
Und dann gibt es manche Hersteller, die nehmen das Festplattenpasswort, das man in BIOS einstellen kann, zum Verschlüsseln, wenn man es einstellen kann überhaupt, zum Verschlüsseln vom Schlüssel.
Aber war es nicht so, dass diese, oder wo war das? Es gab doch irgendwie so Harddrives oder SSDs, die so verschlüsseln konnten, aber die immer standardmäßig erst einmal einen Master Key gesetzt haben, den haben die Leute halt einmal in der Fabrik einmal eingebaut. Genau, ja. Dann hast du irgendwie einen dynamischen gehabt und der Master Key ist eigentlich immer da geblieben, hat immer funktioniert.
Das weiß ich jetzt nicht, aber also bei einer ordentlichen SSD, so wie es nachgelesen, die habe ich noch immer keine gekauft, kann man eben einen neuen Schlüssel generieren lassen. Mhm. Muss man sich halt da wieder mal auf den Hersteller verlassen, dass das. Das ist das Um und Auf, das ist nie.
Das ist mir gar nicht bewusst,
und dass
die SSD per Default überhaupt verschlüsselt.
Meine kann das nicht, glaube ich.
Deine ist wahrscheinlich alt,
oder? Ja, fast ein Jahr schon, ja.
Ja, das SSD ist schon alt sein können, so lange gibt es ja nicht mehr.
Das ist schon zweite oder dritte Generation, was ich habe.
Also. Jedenfalls, aber es ist halt so, dass die Hersteller mit den Informationen zu dem Thema, wie das funktioniert, sehr spärlich umgehen und da gibt es nur ganz wenige SSDs, wo explizit bekannt ist, dass mit dem BIOS-Passwort zum Beispiel, also mit dem Festplattenpasswort im BIOS, dieser Schlüssel verschlüsselt wird. Und bei da habe ich einen lustigen Thread und einen Forum-Post gelesen, da hat jemand bei OCZ angefragt, ob man vielleicht verraten mag, wie das genau funktioniert. Mhm. Und der Tech-Support-Mensch hat behauptet, der Schlüssel, der zum Verschlüsseln verwendet wird, ist der Schlüssel, den man im BIOS eingibt. Was ziemlich sicher ein Blödsinn ist, weil dann müsste man ja, wenn man diesen Schlüssel ändern würde, müssten die ganzen Daten neu verschlüsselt werden.
Naja, das ist halt wieder nur ein Zufallsschlüssel wahrscheinlich, der mit dem verschlüsselt wird.
Naja, aber der hat behauptet, das ist kein Zufallsschlüssel, sondern das ist genau der.
Ja, das ist die abgekürzte Version, wenn man keine Ahnung hat.
Nein, aber das ist die Nachfrage. Also er hat keine Ahnung gehabt. Jedenfalls, das Problem ist einerseits, dass die Hersteller die Informationen nicht hergeben und andererseits, dass die Tester, das ist fast noch das größere Problem, dass bei ihren Tests und an den Tisch fallen lassen, weil sie sich nicht auskennen.
Ja, ja, aber ist interessant. Also im Grunde klingt das, als wäre es eigentlich zwar da bei vielen Sachen, aber dann für uns oder für normalerweise und kann man dem kein Vertrauen schenken, weil erstens, welche Firma steckt dahinter und kann man den amerikanischen Firmen zum größten Teil oder asiatischen vertrauen? Eine Sache, zweitens halt keine Standardisierung, drittens spärliche Informationen.
Ja, aber Standardisierung gibt es jetzt, das ist nämlich das nächste. Da gibt es, wie heißt das jetzt nochmal? Opal oder so ein Standard für SSDs, für unter anderem, wo das mit diese Verschlüsselung funktionieren soll, geregelt ist. Und das soll dann eben, wenn die Festplatte das unterstützt, dann sollte man im Betriebssystem quasi diesen Schlüssel zum Verschlüsseln des Schlüssels ändern können. Mhm. Nur das Problem ist halt, bis jetzt hat sich noch niemand dran gemacht, zu schauen, ob man das, wie sicher das Ganze wirklich ist. Und ein Kommentar, den ich dazu gelesen habe, den ich ganz lustig gefunden habe, das ist so ähnlich, wie wenn nie jemand versucht hätte, Web beim Wi-Fi zu knacken, geht man heute noch Web verwenden und glauben, es ist Wireless Equivalent.
Die Geschichte wiederholt sich. Ja.
Genau, und auf das, also im Endeffekt, wenn man sicher sein will, dass die Daten wirklich verschlüsselt sind, muss man sowieso an TrueCrypt zum Beispiel verwenden, also ein Software-Verschlüsselungsprogramm, das Open Source ist. Und da ist aber dann wiederum das Problem, dass die Performance von der SSD leidet, weil allerhand Tricks angewendet werden beim Schreiben. Deswegen wäre es cool, wenn das Laufwerk sich selbst verschlüsselt täte, in einer Art und Weise, dass es nachvollziehbar ist. Aber das gibt es noch gar nicht.
Das heißt, wir brauchen eine Open Source, Open Hardware, SSD, Festplatte,
genau.
Wo die Firmware einsehbar ist und kompilierbar ist.
Ja, das wäre der Hit.
Wollt ihr das nicht bauen? Ja, wir können einen Kickstarter-Projekt machen. Mhm. Super. Oder Indiegogo.
Ich will dann wieder zurück zu meinem alten Zeigefinger-Thema mit offener Hardware, eigentlich noch ein viel wichtiger werdenderes oder noch nicht so groß besprochenes wie die Open-Source-Software-Thema, aber eigentlich verdammt wichtig.
Ja, ganz genau. Ja. Hebelt alles aus, was darunter nicht passt.
Genau.
Wenn die Tastatur einen Keylogger hat, ist schon alles wurscht.
Keylogger. Ja, das war das Thema SSD.
Mhm. Ja, also gut alt hergebrachtes Konzept, Obscurity, oder wie heißt es, Security by Obscurity?
Ja. Funktioniert doch immer.
Und niemand interessiert es,
Hat schon immer funktioniert, warum noch?
Warum deswegen gibt es ja den Bier,
das
Bier
immer schon so war.
Dass wir das alleine aufdecken.
Genau.
Prost.
Prost. Vielleicht auch von der einen Sicherheitslücke zur anderen. Android ja zurzeit, wie wir es letztens besprochen haben.
Genau, das war aber gar nicht der Grund, warum ich abgedatet habe, weil diese Sicherheitslücke, die es gab, ich meine, Sicherheitslücke, es kommt
davon. Im Random?
Es war nicht keine wirkliche, also es war eine Lücke dahingehend, dass die Random-Zahlen nicht random genug waren, was in Folge dann Sicherheitslücken aufwirft bei Anwendungen, die darauf aufbauen.
Stimmt. Wobei ich jetzt darf ich mal schlau meiern, zwischenschlau meiern. Da hat nämlich, habe ich jetzt einen Podcast gehört, haben sie gemeint, ja, prinzipiell wäre die Funktion doch sicher, doch man muss sie irgendwie mit 2 Seiten Code richtig initialisieren und das wurde 90% der Apps aber nicht so gemacht.
Das ist nicht ganz korrekt, okay. Nämlich wenn man sich daran hält, an die gerade diese Secure Random Klasse, die genau das gesagt hat, also laut API, nicht das Rad selber erfinden, macht bei Krypto meistens was falsch, ist auch im Regelfall richtig,
okay.
Sondern sich auf die API verlassen, weil die macht das richtig gut. Ja. Und in Wirklichkeit ist es so, immer interessant ist es so, dass auf Betriebssystemebene, also im Linux-Kernel, der im Android läuft, das Defi Random Device ist ja wirklich gute Random. Also das liefert wirklich, so wie auch vom anderen Linux-Kernel, richtige Random-Zahlen. Also mit ausreichender Entropie. Nur irgendwo auf diesen Layern bis nach oben, bis dann oben in der Dalvik Java API rauskommt, ist ein bisschen Entropie verloren gegangen.
Zu viel. Ein
bisschen viel anscheinend. Und
das war sicher nicht Absicht von der NSA, dass man da drauf kommt.
Ja. Wird alles weghaut dazwischen und dann neu 1, 2, 3 immer ausgeliefert.
Ja, so ungefähr. Von den ganz vielen Bits, die hinteren sind ja auch immer zufällig, die müssen ja rein.
Es ist ja so wie mit Hashes, man nimmt einfach das Ende und es wird schon passen.
Aber im Detail haben wir uns nicht genau angeschaut, wo es wirklich die technische Ursache war. Das sind, glaube ich, mehrere Layer beteiligt dran gewesen. Aber das ist auf jeden Fall gefixt, angeblich in 4.3. Und wenn nicht, kann man auch als App-Entwickler...
Das ist doch, oder? Ist das nicht vor dem Fehler rausgekommen? Na,
der Fehler ist ja schon länger bekannt.
Ah, okay.
Die so Auswirkungen wurden jetzt erst bekannt. Also der Fehler ist schon im Dezember reportet worden. Aber wirklich nicht beachtet worden eigentlich. Es hat irgendwie keiner wahrgenommen. Ja, ist der Zufall halt nicht so zufällig.
Ja, vielleicht haben wir es doch dann im Endeffekt dem Bitcoin dann zu verdanken, dass die gesagt haben, ha, da ist ja auch Money im Spiel, die Wallets.
Ich würde sagen, das ist ein voll guter Honeypot, weil dort ist Geld zu holen, wenn irgendwas nicht gut funktioniert. Wenn es irgendwo dein Lottozahlengenerator-App, falsche Lottozahlengenerator, oder nicht zufällige Zahlen.
Falsche.
Oder,
dann gebe ich die App zurück.
Also war jetzt falsch gesagt. Aber die, zum Beispiel HTTPS ist ja bei den meisten Benutzern wirklich angekommen. Da steht ES vor mit Schubassen, ja, und so Dinge. Und ob das jetzt mit wäre, habe ich nicht zu verbergen und so weiter. Also das,
immer akzeptieren, klicken lassen.
Und wenn's, aber wenn es jetzt auf einmal um Geld geht und Leute das Geld dann stehlen können, also bei Bitcoin ist echt so ein Honeypot, der Leute anzieht, das ist dann immer exploiten auch wirklich. Ja, kann man sagen, die tun was
vorgekommen.
Das ist in dem Sinne, dass sie einfach Technologie an ihre Grenzen reizen, weil es halt immer Leute gibt, die interessiert sind, das auszunutzen.
Mhm. Ich glaube, Android verwendet ja, ich glaube, sonst SSL-Zertifikat wird sich auf Android selber wahrscheinlich eh niemand erstellen. Und sonst, welche Anwendungen gibt es, die wirklich Zufallszahlen für irgendwelche Generierung von Kryptosachen brauchen?
Das war eh nicht so wirklich.
Ja, das verwendet aber ein normaler Android-User auch nicht. VPN, ja.
Wenn du den
Zertifikat, das könnten sogar welche verwenden.
Wie gesagt, damals war es ja, also damals bei Bitcoin letzte Woche, war das Problem, dass wenn 2 Transaktionen mit derselben Zufallszahl erzeugt wurden, konnte man dann mathematisch den Private Key rausrechnen und das war halt ein Riesenproblem, weil dann hast du deinen Private Key preisgegeben. Aber eigentlich wollte ich eigentlich darüber ziehen, sondern allgemein über 4.3.
Ja.
Und
aber sag noch schnell, welche Versionen sind denn jetzt betroffen eigentlich? Alle älteren oder wie?
Alles.
Also von 1.0 weg oder wie? Ja,
also nein, das ganz genau. Angeblich war der Fehler in 2-Punkt-Stern nicht drin.
Okay, also
oder noch nicht.
Eins ist irrelevant, aber ich denke, kann man vorstellen, zwar irgendwas, Handys könnte es ja durchaus noch geben, oder?
Ja, aber ich möchte es nicht ausschließen, nicht auf mich jetzt verlassen. Das ist so weit, aber es ist auf jeden Fall alle aktuellen 4er-Versionen betrifft, auf jeden Fall. Mit und App-Entwickler, man die. Die im Bitcoin-Umfeld haben zum Beispiel alle sehr rasch reagiert. Das kann man leicht selber beheben, indem man genügend Entropie selbst einbringt. Und gibt es mittlerweile auch von Google selbst eine Stellungnahme in einem Developer-Blog.
Auf App-Entwickler-Ebene sozusagen.
Genau, da muss der Entwickler halt seine Krypto anders initialisieren, damit da mehr Zufall, also mehr Entropie reinkommt, weil das Betriebssystem liefert ja genügend Entropie. Mit Defi Random und anderen Methoden. Also du hast ja genug Möglichkeiten, das zufällig zu machen, aber halt die API selbst macht es halt nicht. Aber Thema Sicherheit ist auch gleich ein Punkt, der an der größten Änderungen bei 4.3
Okay.
Weil man kennt es ja schon als Linux-Benutzer, da gibt es ja diese Kernel-Patches SE-Linux.
Mhm, ja, mit den Sicherheitserweiterungen.
Genau, ja, weil normal ist es ja bei Linux so, dass er Sicherungs-, also der Zugriffsrechte werden anhand von Benutzer-IDs vergeben. Also ich habe also meine Files oder diese Rechte sind halt anhand an die Benutzer-ID gebunden. Und auf Android ist es so, dass jede App eine eigene Benutzer-ID auf Linux-Ebene hat. Also für jede App, die du installierst, wird ein neuer Linux-User angelegt und alle Dateien mit dessen Rechten.
Dennoch, ja, und die Rechte sind dann so wie Netzwerkzugriff, sind das die Rechte, die man im
Nein, die kann man, das sind nur filebasierte Rechte jetzt mal. So.
Okay. Mhm.
Und wenn du jetzt eine App hast, die root ist zum Beispiel, also eine Root-App installiert hast, die muss gar nicht böse sein, nur vielleicht unsauber programmiert ist oder deine App so dumm ist und deine und die Files für alle anderen freigibt, also die Rechte falsch setzt oder so Dinge, da hilft dir das System dann auch nichts. Und auch so Dinge mit Zugriff auf die, mit Device-Files kann man sich in den Gruppen helfen und so Dinge. Und mit SE-Linux gibt es halt viel strengeres Policy-Programm. Da kann man dann wirklich jedem Prozess einzelne Rechte geben, die er haben, also was er kann, auf welche System-Calls gehen, welche nicht. Hm. So also teilweise ist auch nicht genau, aber...
Das ist jetzt im Hintergrund eh bei den vielen Distros, meistens Distros jetzt...
Genau.
Und alle außer die Debian basierten ja meistens ab Amor. Was ein bisschen Amor, einfacher, ja, genau, zum Einrichten ist, was ich gehört habe.
Von wem war das von ab Amor? Das kann, ja, stimmt, genau.
Also die SE-Linux sind ja Fred-Hat-Sachen, oder?
Ursprünglich
habe ich mich
oder so irgendwas. Na, ursprünglich kommt SE Linux von der NSA.
So das auch.
Ja, ja, super.
Jetzt mit NSA-Code im Kernel. Ja.
Das will man.
Aber es ist ja damals entwickelt worden, um höheren Sicherheitsansprüchen zu genügen. Mhm. Und diese Patches werden seit langem gepflegt von der Open Source Community. Und
hat die auch wer gelesen, die Patches?
Ja, die sind schon aktiv maintained. Die sind nicht blind, das
sind
schon
lange.
Bei Google, ne?
Aber
oder bei Debian.
Ich kann das nicht selber sagen. Ich selber habe es nicht gelesen, ja, und habe es jetzt drin laufen. Also.
Und das ist jetzt dabei an Android 4.3.
Ja. Außer die Hersteller bauen ihre eigenen Süppchen, aber prinzipiell im Stock Android ist es wirklich jetzt mit SE-Linux aktiviert.
Kriegt man als End-User irgendwas davon mit?
Oder ja,
ist es einfach eine Sicherheitssache, die im Hintergrund ist?
Wenn es nicht funktioniert,
genau, kriegt man es mit. An sich solltest du, es sollte quasi,
das Sicherheitsproblem,
es sollte dir nur dann helfen, also es sollte nur dann bemerkbar werden, wenn du ein Sicherheitsproblem hast, also wenn eine App böse Dinge machen möchte, dass sie daran gehindert wird oder zumindest weniger böse Dinge machen kann. Dass sie nicht alles hinkriegt, was sie... Also daran gehindert wird, die Rechte zu exploiten, die sie dann bekommt. Und als End-User sehe ich dann nur, ich weiß aber nicht, ob das jetzt Standard Android oder CyanogenMod Mode ist, da unten so den SE-Linux-Status, da steht moderat.
Ah, schön. Oh, es sagt so nichts aus, aber
moderater Sicherheitsstatus.
Mit dem kann man leben. Ist besser als Aua Aua
oder ja, so. Und, na, ich weiß nämlich, ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt, das ist erst seit ein paar Tagen raus, das Bild, und ich muss sagen, ich habe da so wenig dazu gefunden.
Naja, das ist aber ein Standard SE-Linux Ding.
Wenn du nämlich
ja, dreimal... Dass du so extra super streng moderat oder so einstellen kannst, so Standardvoreinstellungen.
Was man nicht sieht, wenn man auf diese, bei, über das Telefon unten auf diesen Status dreimal tippt, da steht plötzlich strikt. Und dann funktionieren einige Apps nicht mehr.
Super. Wenn du dreimal tippst, wo steht das in der Anleitung?
Wenn der User dreimal tippt.
Das ist so ähnlich wie wenn den Developer-Modus schaltet man frei, indem man siebenmal auf die Bildnummer tippt.
Aha. Ist das so ein...
Das ist auch
Standard.
Das ist sehr lustig. Ja, das haben sich die Cyanogen-Leute.
Ja, das Developer ist auch im Stock Android so.
Ja, wirklich war.
Siebenmal auf die Bildnummer tippen, auch für Stock Android.
Jetzt verstehe ich die iPhone-User, warum sie sagen, Usability von Android ist nichts.
Naja, damit der Durchzug-User sich die Entwickleroptionen freischaltet und dann hat irgendwelche böse Dinge.
Außer wenn es hängt oder drückt.
Ja, ja.
Normale User, die tippen immer so oft.
Nach dem Tippen. Erstmal nach macht es schon Sinn.
Aber man sieht ja nicht, dass es ein Button ist, weil es nur eine Anzeige ist. Aber... Ein zweites Feature, was interessant ist, ich habe ja nicht direkt das Stock Android installiert, also ist ein bisschen länger heraus, die 4.3er, sondern also habe gewartet.
Nicht das direkt von Google?
Genau, sondern ich habe gewartet, bis CyanogenMod diese 4.3er Version in ihren Source hineingemerged hat.
Und das überhaupt in die Custom Firmware in den ersten Tagen, wo du das Handy gehabt hast, draufgegangen?
Ja, also oder? Weil ich von, vor allem bei CyanogenMod
habe ich meine. Handy?
Das ist Nexus 4, das ist natürlich das offene.
Da gibt es natürlich einfach fremde Custom-Firmwares drauf zu.
Da gibt es ein Kommando, mit dem schaltet das Bootloader frei und darauf ist alles offen. Also es ist dafür gebaut, dass man eine eigene Firmware drauf kommt. Also das ist das von Google selbst. Und, aber auf jeden Fall, was noch interessant war, worauf ich gewartet habe, ist ja das neue Feature von, was das CyanogenMod angekündigt hat, dieser Private-Mode für Apps. Dass okay. Apps nicht alle Daten, keine Location, keine Kontakte, keine Anruflisten und irgendwas noch nicht zugreifen können.
Das sind jetzt aber die Rechte, die man im Play Store auch den, sieht.
Nein.
Ah, ja,
oh ja, oh ja, doch, doch. Genau die Rechte, wenn eine, zum Beispiel ich habe eine App, das ist ein Spiel und das möchte meine Kontakte lesen, meine Adressbücher auslesen, meinen Standort wissen und braucht es für das Gameplay eigentlich gar nicht.
Mhm. Minesweeper.
Dann kannst du, ja, Minesweeper musst du unbedingt haben. Da gab es ja diese kontroverselle Meinung vom CyanogenMod, vom Steve Konjak, wie heißt der, okay, Core-Entwickler selbst, vor ein paar Monaten, wo er gesagt hat, er ist da eigentlich dagegen, wenn man das künstlich beschränkt, weil nämlich die App-Entwickler verlassen sich ja drauf, dass die API da ist und dass sie funktioniert. Und dann später, also es war so ein bisschen Skandal,
ja,
weil er sich dagegen geäußert hat, weil er ist auf der bösen Seite.
Ja, genau, das macht natürlich auch Sinn, die
Argumentation. Jetzt arbeitet er das bei Samsung, also.
Ganz fies.
Und, aber mittlerweile haben sie es dann doch wieder eingebaut. Jetzt gibt es ein Häkchen, so Private Mode, und die Apps stürzen da nicht ab, weil es gab schon mal so einen Patch, dass die Rechte einfach entzogen werden. Dass die App, die möchte den Kontakt zugreifen, geht nicht. Da gab es eine Exception. Jetzt wird es einfach vorgetäuscht, dass einfach eine leere, genau, es wird einfach eine leere Liste gefaked. Der Benutzer hat einfach null Kontakte auf seinem Telefon, null Kalendereinträge und null Anruflisten.
So haben sie es gemacht.
Also, wir sind nirgendwo.
Aber während der Kompatibilität dann kommt das zugute, weil die dann nicht grundlos abstürzen, sondern genau, das, was sie brauchen, ist eh vorhanden, ist aber leer.
Aber okay, was mir dann
noch. Unschlau, nicht unpfiffig.
Das hat mir schon sehr getaugt, aber was mir dann viel mehr. Also, ein bisschen lästig war, dass dann oben immer so ein Icon angezeigt wird in der Benachrichtigungsleiste, wenn eine App gerade beschränkt ist.
Mhm.
Und dann habe ich ein bisschen zufällig entdeckt, irgendwo ein Forums-Posting. Es gibt von Android 4.3, also nicht von CyanogenMod, sondern vom Stock her, selbst eine Funktionalität, dass man den Apps Rechte entziehen kann, die deutlich umfangreicher ist als die von CyanogenMod.
Mhm.
Und offensichtlich aber in den Einstellungen nicht direkt zugänglich ist oder irgendwie rausgepatcht ist.
Aber,
nein, du musst nicht. Du kannst ja. Man kann sich ja mit diversen Tools so Shortcuts auf Applikationen setzen, auch die jetzt nicht direkt zugänglich sind. Also du kannst ja die Activity in den Vordergrund holen, indem du einen Intent ausschickst. Und dieser heißt nämlich ganz einfach App-Vorgänge, ich weiß nicht, wie das auf Englisch ist. Und da kannst du nämlich wirklich alle Rechte der Apps sehen und hast für jedes einzelne Recht einen Schalter. Und das funktioniert wirklich super.
Also kannst du das da an- und ausschalten. Ich
meine, zum Beispiel, wenn du bei Android-System beginnst, aber Dinge auszuschalten, geht das genauso. Das Handy ist dann ein bisschen seltsam.
Aber es lebt.
Es telefoniert nicht mehr, weil ich ihm das Recht zu telefonieren entzogen habe, aber es funktioniert.
Das geht Standard im Android 4.3?
Ich weiß nicht, ob es wirklich Standard ist. Also es ist auf jeden Fall, der Code-Teil ist aus dem Standard-Tree und nicht aus dem CyanogenMod-Teil, aber es ist nicht zugänglich in den Einstellungen. Es gibt eine App im Market, die diese Activity öffnet, oder du machst da selber einen Shortcut mit einem Tool wie Anycut oder so, dass du diese Activity holst. Und dieses Feature ist nämlich viel, viel umfangreicher als das aus CyanogenMod. Zum Beispiel SMS. Welche Apps haben Rechte, SMS zu empfangen und senden? Das ist ja furchtbar, ja. Man wirklich, außer mein SMS-Programm und eventuell irgendwelche Diebstahl-Dinge, die was SMS abfangen, aber sonst gibt es
ja. Braucht das keiner was.
Ja. Man wirklich von, keine Ahnung, Swipe, meine Tastatur kann mein SMS, ja, wo die lernt, glaube ich, die.
Doch, die lernt wahrscheinlich,
ja, aber genau. Also, muss ja nicht sein. Kannst du einfach draufklicken und sie hat dann weiterhin das Recht, dort hineinzuschreiben oder zu lesen. Und das System meldet zurück, alles in Ordnung, aber es waren halt einfach null SMS da. Oder wenn du das SMS schreiben möchtest, schreiben erfolgreich. Ich habe es selber getestet mit einer kleinen Test-App. Schreiben ist erfolgreich, aber es ist nachher nichts drin. Mhm. Also die belegen einfach die Apps.
Ich glaube, das brauche ich. Aber wieso? Ja. Also das wäre ja zum Beispiel etwas, was sie vermarkten könnten.
Ja, ich finde das wirklich ein super. Ich mein, ich glaube nicht,
ja,
die Entwickler wird es nicht freuen.
Ja, genau, das ist vielleicht,
ja, genau.
Die wollen sie mit dem Entwickler
stimmt,
nicht verscherzen.
Und das ist der große,
die ganzen,
die machen das Geld im Markt.
Ja, genau, ganz vergessen. Und vor allem die Werbe-Apps benutzen wahrscheinlich irgendeine Google-Werbeplattform.
Du hast vergessen, du bist das Produkt, ja.
Schon wieder.
Nicht nur bei Twitter.
Das Einzige, was halt nicht geht, ist, dass man, also was man nicht beschränken kann, ist Internetzugang. Oder gibt es, wenn man Root hat, andere Apps, die so Firewalls. Ich habe jetzt noch nicht so wirklich viel ausprobiert, aber dass man, genau, dass man einer einzelnen App das Internetrecht entzieht. Wir sind nur Standort, dann bei ganzen persönlichen Dinge, von Kalender, Kontakte, SMS, dann SMS-Rechte, Telefonrechte, wer telefonieren darf, wer SMS senden darf. Und dann Geräterechte, sind so wie Einstellungen ändern, Benachrichtigungsposten, Standort abfragen und so Dinge.
Ja. Das ist pfiffig, also das heißt, wenn ich jemals mir auch das CyanogenMod, ich bin ja so demotiviert, mein Handy jetzt demotiviert, ja. Was?
Demotiviert.
Weil ich einen Sprung im Display habe und deswegen nichts mehr mache. Aber ansonsten, ja, dann könnte ich es aber auch nicht berichten, weil dann ich müsste mir ja dann auch das CyanogenMod, also man wüsste es trotzdem nicht, ob es im Stock Android geht, weil ich bin nach 2 Jahren ja rausgefallen aus dem Update-Programm von Google.
Ach so, ja, du musst das selber auch in der,
genau,
Custom-ROM stellen.
Nexus S, ja.
Ja, ansonsten ist noch, sie haben Location-API angeblich verbessert, kann ich noch nicht beurteilen. Mhm. Ein Feature ist, also etwas, was man selber sieht als Benutzer, man kann auch die WLAN-Ortung verwenden und das WLAN aber ohne selbst das WLAN einzuschalten, also falsch formuliert. Mhm. Normal kann ich WLAN einschalten, dann verbinde ich mich ins WLAN. Wenn ich aber mich nicht ins WLAN verbinden möchte, aber so, trotzdem die Access Points zum besseren Lokalisierung verwenden möchte, kann ich sagen, WLAN nur zur Lokalisierung verwenden, aber nicht zum Datenübertragen.
Mhm. Das ist ein Feature, das ist neu. Standard bei 4.3.
Ja, genau, das ist eine Option und erweitert. Und was noch ein neues, Cyanogen Mode hat ja jetzt begonnen, eine eigene Kamera-App zu bauen, die aber bei mir noch nicht wirklich die viel übersichtlicher und mächtiger sein soll als die Standard, als die Stock, die Focal. Aber sie hat ein paar so Bugs. Sie haben nämlich einen eigenen Fotos 4-Mode auch gebaut, diese 3D-Kugeln.
Die wo man sich die Panoramabilder zusammenbaut.
Aber der funktioniert bei mir gar nicht, der stürzt es ab. Und wenn ich auf Panorama schalte, dann ist das Bild, na jetzt stürzt es ab. Oder ist so ein, das Bild bei mir dann immer um 90 Grad gedreht. Das ist immer verkehrt, ich muss immer so drauf
schauen. Na gut, aber das werden sie dann vielleicht fixen. Es gibt ja bei Cyanogen Mod diesen einen Gender, den man nehmen kann, oder? Der nicht jetzt wirklich stabil ist, aber auch nicht die Nightly
Beams. Genau, ich muss sagen, ich bin ja quasi am Bleeding Edge. Das ist wirklich das, was jede Nacht direkt committed, also automatisch gebaut wird. Also das ist noch nicht mal, das ist wirklich Beta. Also Alpha, nicht Beta.
Alpha, Beta, ciao.
Das, ist das quasi, kommt dann automatisch aufs Handy auf, oder wie?
Nein, nicht automatisch, es wird automatisch gebaut und liegt am Server bereits, jede Nacht ein neuer Bild. Und du kannst sie dann am Handy, schon direkt am Handy über die Air updaten, aber nicht automatisch.
Das okay, du klickst einmal, wir können jetzt jeden Tag in der Früh auf Update klicken, ja, wenn du magst.
Ja, es wird automatisch von automatisiert halt direkt aus dem Source Repository der aktuelle Bild gebaut. Aber der ist halt wirklich nicht qualitätsgesichert, also solche Fehler wie bei dieser Focal-App muss man jetzt dann verzeihen. Oder ich nehme es halt in Kauf, dass ich jetzt mal die neuen Features sehen wollte und deswegen halt auf der 4.3-Version.
Aber das ist immer der Nervenkitzel in der Früh dann. Ja. Wenn ich jeden Tag einmal update, werde ich heute ein Handy haben.
Die ersten 50 Mal ist ein Nervenkitzel, dann vergisst man die nächsten 50 Mal darauf, dass das gefährlich sein könnte. Dann ärgert man sich, dass man es geprickt hat. Das ist eine Vertrauensgeschichte. So wie mit AppGate-Dist-Upgrade oder AppGate-Update.
Ich mag es ja nicht täglich, sondern nur, wenn ich sehe, dass interessante Features im Changelog drin sind. Und genau, falls es jemand macht, ich habe jetzt keine Daten gelöscht. Das geht auch vom 4.1 auf, vom 4.2 auf 4.3 ging es das bei mir ohne, dass ich jetzt Probleme hatte. Nur einen Fehler habe ich gemacht, man muss, bevor man das Gerät neu bootet, auch die, wenn man die Google-Apps nutzt, diese G-Apps, also der Google-Account und dergleichen, die muss man auch flashen, bevor man neu bootet. Weil sonst ist danach der Google-Account ein bisschen messed up und dann gehen auf einmal keine der Google-Applikationen mehr, auch wenn man es nachträglich flasht. Und ich ja kurz davor, was mache ich jetzt, alles neu runterformatieren.
Einmal wieder dann offline gehen, Netzwerkkabel abstecken, wieder
aber anstecken. Aber es reicht, wenn man den Google-Account löscht. Das ging ja früher gar nicht. Jetzt kann man ja auch wieder löschen nachträglich und dann neu anlegen.
Okay. Das ging gar nicht.
Früher bei Android 2.3, also wenn du einmal einen Google-Account angelegt hast,
konntest
du
ihn nicht mehr entfernen.
Du musstest da Werkseinstellungen zurücksetzen.
Das ist besonders praktisch, wenn man sein Handy dann weiterverkaufen möchte oder so.
Das gut, da passt die Werkseinstellungen, wenn man aus irgendeinem Grund einen anderen Google-Account haben will.
Jetzt zum Beispiel kannst du mehrere anlegen, die primären Accounts wechseln und so weiter. Also mittlerweile ist es eh so weit. Und du kannst auch wieder alle löschen. Und das haben sie einfach gemacht, alle Google-Accounts löschen, aktuelle Google-Apps flashen und dann einen neuen Account anlegen und dann geht das wieder, wenn man es nutzen möchte. Also Dinge, wenn Gmail oder andere oder Kalender nicht mehr geht, wenn man es nutzt, also die Synchronisierung ist dann
schon beleidigt.
Ja. Zum Thema Google-Accounts kann ich einflechten, dass ich endlich zusammengebracht habe, die Google-Plus-Page mit YouTube zu verknüpfen. Das geht noch nicht so lange.
Stimmt, das ist seit einigen Jahren.
Und wir Biertaucher sind jetzt auch ein eigener YouTube-Kanal und ich habe jetzt endlich Ordnung in meine YouTube-Kanäle gebracht. Und
mit unserem Logo als Anzeige oder irgendein GIF?
Ich glaube, es ist dein Bauchnabel. Es ist unser Logo drauf und als Hintergrundbild, glaube ich, irgend so ein Bild von einer Demo oder irgendwas. Er übernimmt das auch.
Gleich verdächtig.
Ja. Oder irgend sowas, ja. Okay, also falls ihr schöne anschauen. Fotos habt, schön große, und ihr seid, glaube ich, eh auch alle Manager der Google Plus Page, also ihr müsst jetzt auch alle den YouTube-Kanal
managen. Den kann man dann steuern dann als Manager.
Also der Google Plus ist jetzt das Nonplus Ultra und dirigiert alle anderen Services wie YouTube.
Ein Service, um alle zu einen.
Aber ich kann euch zum Thema Pudding jetzt was erzählen, und zwar, ich habe ja Hollermarmelade gemacht, und zwar ist es so, dass ja jetzt gerade die Hollerbeeren reif werden anfangen. Und die kann man, wenn man ein gutes Platzl findet, sammeln in großen Mengen, weil das tut kein normaler Mensch, kommt man vorher zutage. Und die kocht man dann halt einfach ein und muss was zum Gelieren dazu tun. Und nachdem ich natürlich keine Gelatine dazu tue, weil die wird ja aus Rinderknochen gemacht, habe ich Agar-Agar dazu getan, ganz genau.
Habe ich auch schon mal eingekocht.
Agar-Agar ist eine super Sache, weil da habe ich nur halb so viel reingetan, wie auf der Packung oben gestanden ist. Und das war, zack, ganz starr wie ein Pudding, diese Marmelade. Quasi zum wie ein Würfelchen schneiden.
So eine Art Zement kann,
oder was? Das ist dann Zement ist ein bisschen übertrieben.
Das ist wie englisches Jelly, kann man sich vielleicht vorstellen, oder?
Ja,
das ist
ja.
Oder Weinchili gibt es bei uns ja für Käseplatten, wird das angeboten.
Mhm.
Agar, super.
Genau, ist eine super Sache, das kann man auch gut verwenden, wenn man Bakterien züchten will.
Als Auftragmasse.
Nein, das ist vielleicht nicht unbedingt optimal. Nein, das ist einfach ein Pulver, so ähnlich wie Stärke, das rührt man mit kaltem Wasser anschüttet, rein, kocht auf und dann wird es fest. Und das Spannende ist, ich habe es noch nicht ausprobiert, auf der Packung steht drauf, wenn man es erwärmt, wird es wieder flüssig.
Interessant. Mhm. Ja, wenn man die Originalkonsistenz irgendwie kommt mit der richtigen Dosierung und so,
ja.
Vielleicht eher eine Option.
Ja.
Marmelade aufs warme Brötchen ist dann wieder flüssig.
Ja, genau, das werde ich ausprobieren in der Früh. Ja, und falls ihr einen Hollerbusch seht, der ausreichend weit weg von allen Straßen ist, dann kann ich nur empfehlen, die Beeren zu ernten und dann Marmelade oder Saft auszumachen. Schmeckt super.
Ich glaube, wir sollten das Foto von einem Hollerbusch wieder zuposten, weil ich glaube, durch die Hacker weiß ich nicht, wie sowas ausschaut.
Aber das steht in der Wikipedia. Das steht in der Wikipedia.
Das sind das die kleinen schwarzen Beeren.
Das sind die kleinen schwarzen. Und die sind, wenn sie unreif sind, da ein bisschen giftig. Also, wenn schon essen, dann nur die schwarzen, nicht die halbschwarzen oder noch grünen.
Ja, in meiner Gasse gibt es ja keine Pflanzen, aber dafür einen Mate-Laden hier jetzt neu. Kann ich die
Meta-Lab-Mate-Lade machen.
Genau, das gibt es mit Agar-Agar sicher auch super. Da kannst du nämlich solche Würfelchen.
Ja, zum
Mate-Würfelchen.
Du kannst aber auch mit ein bisschen Wodka statt Wasser anmischen.
Und dann?
Hast du, es gibt ja dieses Cellos-Dinger.
Dieses
Jelly-Ding nimmst und dann einfach Wodka ein bisschen dazu mischt. Hast du essbaren Alkohol?
Mhm.
Kannst du mit Agar-Agar sicher auch machen. So zwischendurch einmal Würfel.
Wow. Essbar Alkohol mit.
Lauter gute mit Tipps.
Also mit Mate auch noch. Mate und Alkohol.
Ich esse nur meine Fruchtgummi in der Arbeit.
Das Beste für die Vorlesung.
So, da.
Das war der schöne Nebeneinwurf.
Richtig.
nächste Woche gibt es Hollerpudding. Ja, Glas mit, das können wir dann löffeln. Das ist mal für alles gewappnet.
Harald und Florian, ihr habt beide einen Rent angekündigt.
Was?
Wir? Du bist ÖBB gefahren und du
bist drei. Ja. Ich bin ja eigentlich mehr oder weniger drei Kunde. Ich habe sogar zwei Verträge offiziell momentan. Für Internet, so tolle Flatrate gab es immer bei drei. Und das Coole dran ist, man konnte es auch in Italien, Großbritannien und bei anderen Ländern verwenden. Mhm. Was sehr praktisch war in Florenz. Ich habe meine SIM-Karte mitgenommen, habe dort eine Flatrate gehabt. War eigentlich kein Problem. Was jetzt geändert wurde, nachdem sie Orange übernommen haben, gab es das ganze Wochenende, waren mal Orange.at und 3.at mal offline. Nur so eine Entschuldigung.
Das alles nicht funktioniert.
Was?
Ja, ich habe es auch gemerkt.
Ach so. Ja, und heute gab es anscheinend auch Ausfälle, teilweise vom 3 oder Orange-Netz oder von beiden. Bei der Zusammenführung.
Sie verschluckt bei der Übernahme.
Ja, sie haben es extra schnell gemacht, haben es gemeint. Mhm. Und es hat aber auch nicht so gut funktioniert.
Eine ganz schöne Werbebroschüre habe ich heute in der Früh in meinem Briefkasten gefunden.
Eins, und das eins ist nicht zwei.
Ja, genau. Das sind schöne, nette Sprüche.
Mhm. Ja, und schaut alles viel schöner aus. Die haben anscheinend alle Namen von den Tarifen jetzt einfach von Orange übernommen stattdessen. Jetzt gibt es den Hui und den Hallo und den... was auch immer.
All die unheimlichen Spießgesellen.
Über so, aber über das wurde eigentlich nachher auf dem Twitter-Account eigentlich gar nicht geredet, weil sie sehr beschäftigt waren den ganzen Tag, den Shitstorm abzuwenden, weil sie angekündigt haben, dass sie drei Lacom, dass du eben deine Sachen auch in Italien, Großbritannien und so weiter verwenden kannst.
Hongkong, vergessen.
Oder Hongkong.
Australien.
In Australien, ja. Australien ging schon seit einem Jahr nicht mehr, weil meine Schwester war jetzt eine Zeit lang.
Also das haben sie irgendwann gesagt, ja, dass
es
nicht mehr ging.
Es ging, und sie war nämlich, also sie war für, also sie hatte kein Dreihandy, aber sie hat überlegt, sich ein österreichisches Dreihandy mitzunehmen, weil nämlich du telefonierst über drei Lacom wie zu Hause. Also du hast dann gratis 1000 freie Minuten zu allen österreichischen Festnetznummern in Hongkong zum Beispiel. Ja? Also sitzt, oder du hast in England, in London einen günstigeren Internetzugang als dort die lokalen drei User, weil dort der Tarif viel teurer ist als der österreichische.
Also war zumindest.
Und du musst dich in Österreich nicht namentlich registrieren, wenn du eine Wertkarte-Version nimmst zum Beispiel. Ja. Italien muss dann Ausweis herzeigen, wird kopiert und alles.
Und ich habe immer wirklich groß Werbung gemacht für drei, weil nämlich T-Mobile gibt es auch in zahlreichen Ländern und trotzdem muss ich mit meinem österreichischen T-Mobile-Handy in Deutschland T-Mobile-Roaming-Gebühren zahlen und bei Daten-Roaming ist es ja schnell sehr teuer. Und bei 3 habe ich mir Werbung gemacht, ich fahre nicht nach Deutschland, aber nach Italien, wo es auch 3 gibt und habe dort meine 3 GB oder unlimited GB Datenvolumen.
Und wie was toll, jetzt jemand gemeint hat im Google Plus Channel darüber, dass, oder was auf Twitter, ich weiß nicht mehr, das angeblich irgendwo in der AGB versteckt, es heißt ja ungedrosselt, ungebremst. Mhm. Anscheinend steht irgendwo ganz klein in der AGB, hat einer gemeint, dass eh schon immer in Italien zum Beispiel eine Grenze von 24 GB oder so war oder irgend sowas in die Richtung. Dass sie anscheinend das doch nicht so ganz genau dasselbe war dann im Ausland. Ich will mir das nicht aufgefallen, ich habe keine 24 GB verbraucht in Italien.
Wie gesagt, ich habe es auch nur im Urlaub benutzt, da war es toll und praktisch. Was ich nicht.
Gibt es jetzt nicht mehr? Nein, es gibt ja das ähnlich. Sie sagen, man soll 3 Europe oder wie das heißt jetzt verwenden, das kann man sich dazu buchen. Kostet 7,50 im Monat.
Ist aber genau das Gleiche.
Nur musst du, nein, ist eben nicht genau das Gleiche. Du kriegst nur 1000 Minuten SMS und 1 Gigabyte in den 3 Like-Home-Ländern und sonst nichts. Und genau. Zahlst du für extra.
Es geht erst, in Deutschland geht es das nicht. Es geht nur, nicht
in, ja, nur in 3 Like-Homes. Genau dasselbe 3 Like-Homes kostet nur mehr und du kriegst ein bisschen weniger dann dort an den Ländern.
7,50 ist ja unter Umständen nochmal die Grundgebühr.
Ja, oder ich habe meine Flatrate für 15 Euro gehabt, dann müsste ich jetzt nochmal 50% draufzahlen, dafür, dass ich statt einer Flatrate oder fast oder ein paar Dutzend Gigabyte nur noch 1 Gigabyte bekommen würde. Ja. Und 1 Gigabyte reicht mir für einen Monat nie. Wenn ich da wirklich 3-4 Wochen in England wäre, reicht ein Gigabyte nicht. Ja. Brauche ich 2-3 Gigabyte mindestens.
Ich glaube auch nicht, dass das so groß, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das wirklich genutzt haben, was es denen so teuer kommt, wenn sie es weiterbehalten hätten. Und es
hat eigentlich sie wahrscheinlich nichts gekostet, weil die Infrastruktur dort ist von ihnen, sie zahlen keine Gebühren extra.
Aber es, und das wäre ein riesen Pluspunkt zum Werbung machen, wo man einhängen kannst. Du hebst dich ab von der Konkurrenz.
Ja, das ist das Einzige, wo sie sich abgehoben haben.
Ja, aber jetzt ist es negativ.
Ne? Jetzt ist es negativ. Ich meine, die anderen haben zwar auch so Roaming-Pakete, die wurde halt für eine Woche Urlaubspaket sowieso, da zahlst du mehr. Aber jetzt ist wirklich dieses 3 Europe ist ja genau dasselbe, was vorher gratis war, nur jetzt kostpflichtiger und ein bisschen weniger.
Das ist wirklich super. Ja, oder deutlich weniger eigentlich. Sie haben, was irgendwer gemeint hat, ja, das ist wahrscheinlich nur ein Fehler von 3 gewesen oder so in der Tabelle, weil es stand, man kriegt in ganz Europa so Roaming-Paket, 1 Gigabyte, zahlt man im Monat 50 Euro. Mhm. Für 1 Gigabyte, zahlst du wirklich monatlich dann, du musst es sehr viel ausnutzen. Und die haben gemeint, ja, das kann es aber nicht sein.
Ja, 50 Euro.
50 Euro für 1 Gigabyte ist auch in ganz Europa schon ziemlich heftig. Mhm. 6 Euro für 50 Megabyte gibt es auch. Einer hat sich ausgerechnet, dann das sind, glaube ich, so keine 40 Mal die 3 Seite aufrufen.
Ja, ich glaube, die ist Flash. Ich meine, ich weiß nicht, ob es
das
wirklich
Nein, die ist jetzt eigentlich. Aber irgendwer hat sich das auch angeschaut und hat gemeint, es lädt nur so 600 Kilobyte den Bildern, aber fast ein MB an JavaScript.
Ich würde sagen, die haben jetzt zwar Flash ist böse, zwar wörtlich genommen und kein Flash verwendet, aber die Seite schaut genauso bunt und blinkend und riesig und so aus und braucht genauso wie riesen Datenmengen.
Sie wurde sehr viel gelobt schon. Das Einzige, was hier gelobt wird an der Umstellung.
Hat sie hübsch, muss ich sagen.
Okay. Das Auge. Bei mir war irgendwie die Schriftdarstellung komisch.
Ja, echt, bei mir hat alles super ausgeschaut, aber man. Super, also es dauert halt, bis alles da ist.
Gute Zeit, ja.
Das naja, wofür hat man 100 Mbit?
Genau.
Was ich nur kurz anmerken wollte, bei 3Like.com ist mir aufgefallen im Ausland, dass ich im Ausland eine österreichische IP-Adresse immer hatte.
Das, was tun ich nicht, Sie anscheinend.
Offenbar ist es doch in der. Also ich hatte nicht die englische Infrastruktur, sondern ich hatte dann die. Keine Ahnung, es war immer.
Das Ding hat auch immer anders. Es hat ja auch irgendwie. Du hast nicht 3 oder so als 3 UK als Name gekriegt, sondern 3Like.com als Netzname.
Mhm. Also, wir haben schon irgendwie da einen technischen Aufenthalt gehabt, wahrscheinlich. Aber
Das war früher so bei den GSM-Netzen. Der Datenverkehr wurde immer getunnelt zu dem Provider des Landes, wo du dich befunden hast. Erst bei LTE ist es anders. Ja. Ach so. Das ging gar nicht anders. Okay. Das hat natürlich sehr viel Bandbreite gekostet den Providern und das waren 3Like.com schon implementiert in den Handys und in den Datenstrukturen. Mhm. Und ich nehme an, bei LTE ist es jetzt anders. Da muss das nicht mehr so sein. Und ich nehme an, dass es deswegen geändert haben, weil das bei LTE so leicht nicht mehr geht. Mhm.
Ich meine, ein Trostpreis ist ja für bestehende Kunden, die nicht ihren Vertrag ändern, wechseln oder sonst was machen, sondern bleibt es halt, also irgendwann wird es dann.
Ja, man kann den Vertrag sogar verlängern, haben sie gemeint, und das wird nicht geändert dadurch. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Verlängerung sehr lange geht nachher. Also wenn man war mal verlängert, in ein paar Jahren ist es spätestens weg.
Die Verlängerung ist ja immer 24 Monate.
Ja, aber nach den 24 Monaten wollen sie vielleicht keine Verlängerung mehr. Ja. Und sagen sie, naja, gibt es nicht mehr, gibt es keine Verlängerung.
Was mir dann aufgefallen ist, es gibt für die Verlängerung statt am Handy kann man auch Bargeld nehmen, aber ich glaube, das ist jetzt schon länger. Echt? Das haben sie von Orange, glaube ich, übernommen.
Ich habe einen ohne Bindung, deswegen.
Ja, bei mir ist jetzt die Bindung läuft ab und aus, deswegen habe ich geschaut, was es gibt. Da ist dann gestanden, irgendwie ein Samsung Android Handy um 500 Euro. Da habe ich gedacht, nein, das ist nicht cool. So viel kostet es, egal welches, es ist wahrscheinlich neu. Und dann habe ich geschaut, was es sonst noch gibt.
Ja, aber jetzt gibt es ein Bonusprogramm, das haben sie von Orange übernommen. Da kannst du Bonuspunkte sammeln und so.
Genau, und dann kriegt man, je länger man da bleibt, kriegt man
Geld. Ja, das war schon damals nervig bei den anderen.
Ja, das war nicht genau angeschaut. Ich habe gesehen, dass das jetzt gibt, das ist neu. So, also Harald, kann ich jetzt bald meinen alten Dreivertrag dann um teures Geld weiterverkaufen.
Ja, stimmt eigentlich. Das
die Nummer wegportieren und dann...
Ja, aber einen Namen
umändern. Das mit der Übernahme gibt's.
Geht das mit Übernahmevertrag?
Vertragsübernahme gab es zumindest. Die Frage ist, ob dadurch die Bedingungen bleiben, das weiß man nicht so genau.
Das kommt dann immer auf den Vertrag an oder so. Man sieht zumindest, bei Willhaben ist mir das aufgefallen, hatte ich zeitlang die Augen drauf, dass viele ihre Handys verkaufen mit so einem Vertrag schon dazu. Also
jetzt werden sie die ganzen Dreivertrage verkaufen.
Wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass diese ähnliche Diskussion gab es ja zu Zeiten der Sixpack-Verträge. Und ich glaube, da war es dann so, dass 3 keine Vertragsübernahmen mehr bei Sixpack-Verträgen geschlossen hat, weil da gab es ja, wie haben sie das genannt in den Foren, Leecher, glaube ich. Sixpack Leecher, die haben sich dann von irgendwelchen All-In-Tarifen anrufen lassen und pro Minute 6 Cent Gutschrift kassiert.
Keine schlechte Geschichte. So, jetzt aber Harald.
Ja, ich war am Wochenende unterwegs mit der ÖBB. Also über den Semmering, wo es noch wirklich tuk-tuk-tuk-tuk geht, wie in der Werbung.
Außer das
der
ist Zivilisation.
Ja. Dort gibt es noch geschraufte Gleise. Und das stimmt in der Werbung. Ne?
Was ist mit der Werbung
gekriegt? Es gab eine ÖBB-Werbung, ne? da ging es erst tuk-tuk-tuk-tuk, dann kam ein Tunnel und dann war die rasend schnelle ÖBB da. Ne? Nur beim Semmering geht es wirklich noch tuk-tuk-tuk-tuk. Mit der ÖBB.
Mit dieser.
Nein, es war ich bin mit beiden gefahren, ja, also von Wien bis, also fahren wir so von...
Aber von Wien fährt direkt kein Diesel, oder?
Im Geldall mit der Diesellok bis Villach und dann in Villach mit der elektrischen Lokomotive, ja, bis Wien, über den Semmering. Dadurch, dass vorher ein Fenstertag war mit einem Feiertag, wollten natürlich ganz viele Leute nach Wien und dieser Zug kommt auch von vom Trautal. Und mir ist zum ersten Mal passiert, dass der Speisewagen in Villach fast voll besetzt war. Normal ist er dort leer. Ja. Der war aber deswegen voll besetzt, weil schon die Waggone voll besetzt waren und sich die Leute notgedrungen in den Speisewagen gesetzt haben. Okay. Und ich habe gerade noch einen Platz ergattert.
Im Speisewagen.
In Klagenfurt war auch der Speisewagen mit Leuten voll gestopft, auch der Gang. Wir alle wollten irgendwas trinken. Und ich muss essen.
Was heißt war?
Und in St. Veit an der Klaren war alles aus. Ja, Bier hat es noch gegeben, aber keine Brötchen mehr, kein Essen mehr. War schwer gekauft.
Das ist ein Endzeitszenario.
Ja. Frankfurter nur noch ohne Semmel.
Zombie-Apokalypse
fast. Ja. Wer von den Passagieren wurde gekriegt?
Man muss der ÖBB zugute halten, oder sagen wir so, Nachteil der ÖBB, sie schaffen es nicht, 2 Züge zu führen.
Okay.
Einzuschieben, also das dürfte irgendwie die Infrastruktur sehr begrenzt sein.
Mhm. Haben sie Waggons dran koppeln können?
Ja, sie haben dann Waggons dran gekoppelt, was zur Folge hatte, dass in jeder Station die Durchsage kam, bitte aus Waggon 32, 31, 30 und 29 nach vorgehen, was eigentlich nicht möglich war, weil alle in die Gänge gestanden sind, weil es dort keinen Bahnsteig mehr gibt. Ne? Gerade in Wien-Meidling war die Durchsage nicht, weil die haben natürlich einen extra langen Bahnsteig in Wien-Meidling. Da ging sich der Zug noch aus.
Also es war nicht erquicklich, dein ÖBB-Erlebnis?
Mein schon, weil ich bin gesessen im Speisewagen, habe mein Bier bekommen.
Hast die Leute ausgelacht?
Abenteuer.
Das ist halt wie in Indien, das ist ja wohl Abenteuerurlaub.
Ja, es war...
Andere Leute sollen da uns haben, wenn das immer fliegt.
Aber was kaum zu glauben ist, und ich muss sagen, was der ÖBB gut kann, ist Pünktlichkeit. Wir waren auf die Minute pünktlich in Wien, mit einem überlangen Zug, was normalerweise nicht selbstverständlich ist, weil der Semmering ist steil, aber die Loks sind jetzt schon so gut, dass sie auch schon mit der erlaubten Geschwindigkeit mit einem überlangen Zug über den Semmering kommen. Das war vor einigen Jahren noch nicht so. Ne? Cool.
Ja, außerdem, wir sind ja froh, bei uns die Bahnhöfe, die größeren, werden zumindest noch angefahren, falls ihr das mitgekriegt habt, in Mainz, wo sie plötzlich zu wenig Leute hatten und deswegen den Bahnhof Mainz nicht mehr anfahren konnten plötzlich.
Da war dann gesperrt.
Die haben irgendwie, was ich glaube, von 15... Stellwerksmitarbeitern oder so waren 5 auf Urlaub und oder 5 krank und 3 auf Urlaub. Und dann waren sie im Notbetrieb, dass sie überhaupt noch irgendwie Züge abfertigen können.
Interessant. Ja, von der Deutschen Bahn hat man auch wunderliche Geschichten so teilweise im Podcast. Das dürfte auch ein
eigenes Thema sein. Wurden anscheinend ziemlich totgespart.
Ja.
Ja, im Vergleich, was du gesagt hast, Indien sind wahrscheinlich immer noch im goldenen Land da oder was du in Bangkok oder so mit dem Zug fährst.
Das macht niemand am Dach sitzen.
Ja, genau.
Ja, das ist ungesund bei uns.
Naja, bei uns ist die Elektrizität.
Bei Tunnels ist es auch nicht so gut.
Wir fallen mit Wolken fliegen von dem
Netzteil für Tablets.
Schon wieder platzfrei geworden, schon wieder einer runtergefallen.
Muss er sich festhalten.
Du fliegst es immer so komisch.
Ja. Kann eh noch mit an.
So, Horst.
Dann mache ich gleich weiter zum Thema Eisenbahn. Wer so alte Filme mag mit Buster Keaton, wo so Leute so im Wilden Westen auf Eisenbahnen herumlaufen und sich duellieren und haarsträubende Stunts aufführen.
Mit komischer Hintergrundmusik.
Genau, ja. Also dem sei empfohlen, eben dieser derzeitige Johnny Depp Western
namens Lone Ranger.
Ja.
Das Plakat hat mich ein bisschen erinnert an, kennst du vielleicht, kurzer Einschub nur, von Jim Jarmusch, Deadman. Das war so ein alter Ding. Okay, wurscht, dann vergiss es. Ich werde dir den Film dann mal geben und dann kannst du das anschauen. So, weiter in der Review.
Und der Film ist in Amerika gefloppt und das finde ich aber jetzt nicht schlecht, weil er ist wahrscheinlich zu wenig patriotisch, speziell für einen Western, ist jetzt meine Biertaucher-Vermutung. Mhm. Also als europäischer.
Das ist komisch, naja, nicht korrekt, aber
er ist ein Element.
Also mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen und ich finde, er hat auch gewisse Parallelen, wenn man jetzt Zeitung liest über den Snowden oder Manning, halt, also über. Kann man so rauslesen, muss man nicht. Also er richtet sich
vorher eher gedreht worden und so. Das Drehbuch ist sicher.
Ja. Aber im Western-Milieu und trotzdem so eine.
Sagen wir so, jeder Western spiegelt ja auch die Zeit von den Leuten,
man
die
kann
den
immer
machen.
Alles,
ne? Also
immer
alles sehen. Ja, also der Film nimmt sich selber nicht sehr ernst. Also hat so Killer-Kaninchen-Szenen drinnen.
Die und ein komisches Pferd.
Komisches Pferd.
Das Pferd ist das Beste überhaupt gewesen.
Ja, Johnny Depp rennt ständig als.
Habt ihr den Film gemeinsam angeschaut?
Nein, ich habe ihn mir vor zwei Wochen, glaube ich, angeschaut im Artis auf Original.
Im Artis im Original.
Vielleicht waren wir gemeinsam drin.
Man's Night?
Nein, was ist Man's Night?
Das muss man jetzt auch. Gratis Coke Zero und M&M's. Wir haben noch keine M&M's
gekriegt, sondern dieses
Skittles. Ja, aber die Skittles waren komisch. Die waren grauslich und das Coke Zero ist auch grauslich. Also hat sich nicht ausgezahlt. Aber es ist billig.
Aber der Film war gut, ja. Immerhin. Oder hast du ihn auch gut gefunden, den Film?
Ja, also er war lustig. Er ist teilweise war eine Handlung jetzt, naja, vom Plot her ist er nicht extrem aufwendig neuwertig oder so gewesen, aber er ist ziemlich lustig.
Oh ja,
also erst als Unterhaltung ist er super geeignet.
Ja, also wem es gefällt, ist er
laut. Besonders also, wenn man Johnny Depp in Fluch der Karibik gemocht hat, die Art von Humor, dann wird einem Lone Ranger auch gefallen.
Okay, das schaue ich mir dann nicht an, aber erzähl weiter.
Ja, also ich würde es jetzt nicht wegen dem Johnny Depp empfehlen, aber der spielt halt, wie du gesagt hast, diesen leicht abstrusen, weltentrückten Typen halt.
Ja,
aber was mir sehr gefallen hat, es war eine sehr schöne Zwischengeschichte drumherum. Also ich glaube, San Francisco, 1930er Jahre, man sieht so eine CGI-Grafik, die Golden Gate-Brücke ist erst im Bau, das ist auch was Schönes
im Kino zu
sehen. Und dann ein sehr schöne Detailverliebtheit in Sachen, die damals gerade technisch ganz neu war. Also sei es ein Telegraph oder irgendwas, was halt der letzte Schrei damals war. Dann denkt man sich so, also ich habe mir so gedacht, und jetzt tun wir alle an unseren Handys stolz herumstreicheln, das ist jetzt der neueste Schrei und in 10 Jahren ist das wahrscheinlich wieder total so wie in den 70er Jahren der erste tragbare Taschenrechner. Und da sieht man halt, wie die Leute halt da gerade halt irgendetwas Technisches, und das ist ganz toll und so. Ja. Und halt dieses Gefühl, dass halt wir leben in einer tollen Zeit, wo es ganz neue Techniken gibt. Und in den 1930er Jahren ist halt in so einer Art Jahrmarkt, geht so ein kleiner Bub mit so Lone Ranger-Kostüm und schaut sich da so Schaukästen an und in einem steht halt so ein echter Indianer. Und das ist dann halt der Johnny Depp und mit dem unterhält er sich dann und der erzählt dann seine Geschichte, dass er damals mit dem Lone Ranger halt Banken überfällt hat. Und dann zerstört er dem kleinen Bub sein volles Lone Ranger-Image, weil der hat halt gedacht, das war so der Urheld. Und Johnny Depp erzählt die Geschichte dann halt ein bisschen anders. Und das Schöne ist, sie nimmt sich nicht ernst. Immer wieder sind dann so Szenen, wo dann wieder zurückblendet wird von 1870 halt nach 1930. Dann sagt der Bub, ja und wie
ihr seid da aus dem Gefängnis rauskommen, oder das geht gar nicht. Und das wird dann einfach nicht erklärt. Das Johnny Depp tut dann einfach nur so mit den Schultern zucken. Oder
naja, wobei, wo habt ihr den Sprengstoff her? So, habe ich das nicht erwähnt?
Da wird alles wieder erklärt. Oder Vorblende. Aber manche Sachen werden auch nicht erklärt. Also er nimmt sich, schön, nimmt sich erfrischend nicht so super ernst. Ja. Und was mir halt gefallen war so der Blick auf den Gründungsmythos der USA. Das war halt alles nicht heroisch, sondern es kommen eigentlich alle, bis auf Prostituierte und Indianer, die auch nicht so toll wegkommen, und vielleicht chinesische Minenarbeiter, okay. Kommen eigentlich alle äußerst unsympathisch weg. Also so bibelverrückte
Auswanderer. Was zurzeit dem Zeitgeist entspricht. Es gibt Deadwood, die Serie, und noch ein zweites, Hell on Wheels, die auch
eher das dreckige Westen war, dreckig und voll mit grindigen kapitalistischen Typen und so, also, und eigentlich so eine Analogie zu heute. Und
also die Realität.
Ja, und ich finde, es waren auch schöne Parallelen drin, dass du zum Beispiel Verbrechen und Kapitalismus nicht sehr trennen kannst. Also im Film ist das super symbolisch, das sind dann zwei Brüder halt, und der eine macht die illegalen Geschäfte und der andere die legalen, und beide arbeiten es halt.
Ja, also viele Komödie scheint mir, hast du ganz schön viel mitgenommen.
Und dann auch die USA, also die US-Armee, die ist halt voll so ein korrupter Colonel Custer-Typ, so urkorrupt, und die schießen halt mit so Maschinengewehren.
Ja, wobei der am Anfang selbst nicht wirklich korrupt war, er konnte nachher aus der Sache einfach nicht mehr raus.
Und wie war er jetzt? Er war auch so nicht so der Hellste.
Nur er hat einfach geglaubt, was die anderen sagen, und dann war es zu spät.
Und dann dieser Rechtsanwalt-Typ, den haben sie auch super dekonstruiert am Anfang. Da sitzt er so und sagt, seine Bibel ist das Gesetzbuch. Und
ihm und keine dann Gewalt dann, und so weiter.
Mit Maske herumrennt, weil er keine Chance hat mit dem Gesetz. Ne? Also mir hat das eigentlich recht gefallen.
Und ja, genau. Also ein gutes Resümee. Jetzt, wie ist im Vergleich zum Wilden Westen die Zukunft, die in amerikanischen Filmen gezeigt wird? Sprich Elysium.
Elysium, da können wir jetzt eine Doppelding
mit dem machen.
Ja. Ja, dann rede mal durch.
Wirklich Elysium?
Ja. Wie hat dir Elysium gefallen? Ja? Und vor allem hast du District 9 gesehen.
Ich will nicht drüber reden. Es war der Film, der mich geärgert hat und mich dazu.
Sind deine Erwartungen enttäuscht worden? Oder?
Ja, es war eine. So wie District 9, so schlimm.
Schau.
Auf District 9, ja gut.
Lass uns mal die Plusseiten aufzählen. District 9 war ja super. Hat diese Außerirdische kommen auf die Erde, werden diese Favelas eingeschmiedet, hat diese Ausländerproblematik Metapher auf die Aliens
gebracht. Und auch Apartheid.
Und Apartheid, Slum war ein neuer, frischer Zugang. Die Roboter haben exzellent ausgeschaut, die ganze Welt,
waren
die
sie aufgebaut haben.
Roboter waren
drinnen. Es war ein Roboter, der hat so ausschaut wie ein rosa Roboter, den ich im Elysium-Trailer gesehen
habe. Also es gab verschiedene, am Ende haben sie auch so einen Roboterkampf gehabt.
Das war
auch schon so eine Transformation. Also alles gute Voraussetzungen. Ich fand ihn jetzt am Anfang besser als gegen Ende hin.
War am Anfang besser als am Ende.
Genau, okay, weil am Anfang war die Idee frisch, am Ende war es ein konventioneller Actionfilm. Und hier fand ich von Anfang bis Ende...
Von Elysium, um es gegenüberzustellen.
Elysium hat wieder eine Favela-Welt, diesmal ein Stück größer, weil diesmal ist die ganze Erde eine Favela-Welt. Und es gibt draußen im Orbit von der Erde eine Raumstation, eben die sich Elysium nennt, wo die Leute in so einem abstrusen... Als wäre es so im feinen England und irgendwie nur Gurken-Sandwiches essen und Cricket spielen. So schaut die Welt ein bisschen
aus. Aber sie ist eine coole, drehende Torus-Welt, die man als Computerspieler natürlich kennt von der Halo-Serie.
Da gibt es auch diese Form. Stimmt, das wurde mir auch näher gebracht.
Die aber einen großen Designfehler hat, weil die Leute können am Innenring vom Torus einfach mit dem Raumschiff reinfliegen. Da ist irgendwie keine Wand.
An physikalischen Sachen habe ich mich gar nicht so gestört. Also die Story ist auf diese auf dieser Welt ist die...
Also die Erde in 100 Jahren.
Was soll ich jetzt eigentlich sagen wollen?
Politisch kaputt.
Politisch kaputt. Und die Bürgermeisterin war ja die Jodie Foster.
Ja,
übrigens. Und wir haben einen Hauptfoto gestern. Ja, hat so eine kalte...
Super Unsympathlerin gespielt.
So. Okay. Cool. Also auf der coolen Seite haben wir ein schönes Design, eine Favela-Welt, eine Prämisse, die halt... Ja, es ist halt also eine Prämisse, die nicht uninteressant ist. Das heißt, die Menschen wollen auf diese Raumstation rauf und werden da so illegal eingeschleppt, sozusagen.
Ja, sie fahren so selber mit so hin, halb
ja, genau, 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 genau. Nicht zu viel Information.
Okay.
So. Auf der negativen Seite...
Wir sind doch ein Podcast, wir sagen nichts.
Ja, fast, wir haben nichts aus.
Okay. Also, und was war jetzt auf der negativen Seite?
Auf der negativen Seite, der Plot war der typische... wie hat er geheißen, der Hauptdarsteller? Der
Matt Damon.
Matt Damon, wie es so schön heißt. Der Matt Damon...
Und der von erlebt ein Abenteuer, rettet die Welt. Es gibt einen Bösewicht, der einen absurden südafrikanischen Englisch-Akzent spricht.
Weil das der
Ja, aber lass mich mal kurz weiter ausführen. Der hat zwei Dodelschergen, mit denen hijackt er die ganze Raumstation irgendwie und macht sie halt irgendwie durch Brutalität, macht er dort diese dortige Regierung kaputt. Und es, ich meine, sie haben eine tolle Welt und sie erzählen uns die Geschichte, die haben wir bei Stirb langsam auch schon gehabt haben irgendwie. Und man kann das machen, da möchte ich aber besser unterhalten werden als da. Es war einfach, es war schlecht. Es war wirklich schlecht. Ja, der Film war schlecht und mir wird jetzt auch langsam wieder schlecht, wenn ich drüber rede. Aber es war
ich muss dem Gregor besprechen, der Film war gut.
Wirklich wahr. Hat das wirklich am Ende der WT, also nein, also wirklich. Also
das Ende war bei District 9 vielleicht aber, etwas intelligenter.
Nein, aber der ganze Plot ist doch.
Ich hab's mir nicht wegen dem Plot angeschaut. Das ist klar, wenn Hollywood viel Oblivion Geld reinsteckt. Auch
angeschaut,
ich habe Roboter gesehen im Trailer.
Ja. Also das Design und so ist wundervoll. Ich meine, die Handlung, das, man kann auch Action-Kino erzählen, das so over the top ist, dass er einen heutzutage unterhält. Ich fand, da sind sie, weiß ich nicht, auf Mitte 80er stehen geblieben und das war vertrottelt.
Schau, da hast du jetzt einen intelligenten
Ich ärgere mich schon wieder. Deswegen habe ich mir nachher Kick-Ass 2 angeschaut.
Ah ja, und
war Kick-Ass 2 erzählt. Kick-Ass 2 war lustig. Wenn man erst, das ist ein typischer Film, wo man sagen kann, wenn man den ersten Teil gesehen hat und der gefällt einem, dann macht der auch Spaß.
Aha.
Ja, das ist halt so eine Comic-Verfilmung. Da gibt es ein echtes Comic dazu auch.
Und viel Anspruch hat er dann auch nicht, oder?
Naja, ich weiß nicht. Das ist ein bisschen so wie der internetverblödete kleine Bruder zu Watchmen oder so. Es geht halt um die These, dass Kinder irgendwie beschließen, oder der Kick-Ass, der Hauptheld, in der Highschool beschließt, er möchte Superheld werden, eben der Kick-Ass, bastelt sich ein saublödes Kostüm irgendwie und mit so zwei Stangen hinten, die er hochzünden kann.
So
und
beginnt
dann, versucht dann Verbrechen aufzuklären und Leute zu vermöbeln. Nur der Scherz dieser ganzen Serie oder halt dieser zwei Teile basiert darauf, wie abstrus es ist, hätten wir wirklich solche Superheroes in den Straßen rumlaufen, wir hätten auch ganz schön viel gebrochene Nasen und Krankenhausbesuche. Also der Typ wird dann auch wirklich verletzt und die Gegner sind genauso verdodelt. Und auch, ich meine, beim zweiten Teil, das kann ich kurz erzählen, das erste Mal macht sich der Kick-Ass auf mit einem anderen guten Kollegen, um die Straßen zu säubern. Und sie werden dann im Grunde verprügelt von drei Menschen, weil die 1 Million YouTube-Klicks haben wollen. Und der eine hält mit dem Handy drauf und die anderen beginnen auf die zwei drauf zu crashen. Und das ist ein schöner, natürlicher... Ja, aber generell, das kann man auch vielleicht noch zu der Serie sagen, Twitter und solche Sachen spielen jetzt keine hauptsächliche Rolle, kommen aber vor und werden auf eine sehr angenehm, unprätentiöse, natürliche Weise eingebaut. Ja, das sind das Resümee. Und Elysium war schlecht.
Also ich bleibe dabei, dass Elysium gut war, aber vielleicht braucht man einen gewissen politischen Level, um die vielen Feinheiten vom Film zu verstehen.
Okay, dann mach mal lieber mal. Jetzt geht's unter die Gürtellinie.
Aber fragen wir mal den Harald, was er da in seiner Schachtel hat.
Ich habe wieder die Zauberbox mit von OS Domotics. Was hat das getan? Ja. Voriges Mal haben wir berichtet über einen Roboter.
Da haben wir es.
Stimmt.
Ein Roboter.
Das war das Merkur-Board.
Und jetzt habe ich ihn mit Merkur-Board.
Mit Merkur-Board. Fast so gut wie eine Raumstation.
Ja. Da Forst macht
ist
gerade
das, was ein ist denn das?
Foto.
Macht gerade ein Foto.
Das ist ein
angedroht. Eine Antenne ist das, oder?
Da ist eine Antenne.
Ein Draht halt.
Das heißt, das ist ein Mikrocontroller, der IPv6 redet. Über stromsparende
Kommunikation. Und das ist eine Wi-Fi-Antenne oder was ist das?
Das ist kein Wi-Fi, sondern das ist, nennt sich Sixlopan.
Ah, okay, das kennen die Bürger Hörer eh total gut, glaube ich.
Ja.
802.15.4, genau. So ähnlich.
Ja.
Also wieder ist 802.11.
Details noch zu hören in der Folge 20 ungefähr wahrscheinlich.
20 bis 100 irgendwas.
Und Sixlopan ist designed worden für eben Kommunikation von vielen Knoten, batteriesparend. Das heißt, das kann man auch mit Batterie betreiben, mehrere Jahre lang, wenn man möchte.
Ist das mit Batterie betrieben, nein, oder?
Da hinten ist eine Batterie.
Ja, es sind zwei Batterien schon, drin, mit dem kann der Roboter dann herumfahren. Und das Interessante daran ist, dass eben IP spricht.
Ein Blitzgewitter ist da wie bei einer Modeschau.
Ja.
Und hat eine Videomaschine drin, die man über
die Python Kollektion
und eine C-ähnliche Sprache programmieren kann. Und daneben seine eigene Intelligenz, seine App runterladen kann, die man für diesen Roboter programmiert. Ja. Damit man den Roboter auch mit dem Internet verbinden kann, gibt es jetzt einen Raspberry Pi Edge Router, wo der Sixlopan reden kann.
Oh!
Den habe ich ja noch nicht in echt gesehen. Ja,
die neue Distribution ist ab heute verfügbar. Das heißt, Flashkarte flashen, Image drauf spielen, Stick einstecken, starten und man ist online.
Mhm. Was kommt da auf der Seite außer?
Das ist die SD-Karte.
Da ist die SD-Karte so, drin, genau, ja. Auf der einen Seite. Auf aber der anderen Seite ist der USB-Stick.
Mit
einem Sixlopan-Modul.
Das ist gerne Kabel ist die Antenne. Und
das gerne Kabel ist die Antenne. Okay. Dieses Modul sendet auf 2,4 GHz. Mhm. Und steckt man den Raspberry Pi rein, startet und kann die Routing-Tabelle ansurfen und hat auch einen für die Haussteuerung einen Lean-Webkanik-Server drauf. Mhm. Für Hausautomatisation und damit kann man mit Hilfe der LibCoop über den Webserver auch verschiedene Sachen steuern und einlesen.
Zum Beispiel den Roboter.
Wenn man will, auch den Roboter. Ja. Mhm.
Und auch die Lichtschalter.
Was kann man damit machen? Genau, man kann damit
mit dem Edge-Schalter und die Roboter steuern.
Das bedeutet, dieser Raspberry ist jetzt sowohl ein Edge-Router, ja, das heißt, er kann Netze ins Internet oder Ethernet weiterrouten, nämlich diese Sixlopan-Wolke. In dieser Sixlopan-Wolke können jetzt Sensoren Aktoren sein und ein Roboter. Das heißt aber auch, der Roboter kann einfach auch alle Aktoren und Sensoren des Hauses zugreifen, wenn man möchte.
Das heißt, und darauf reagieren.
Das ist was für bei Hell.
Ja, das heißt, man hat verteilte Sensorik im Haus, die der Roboter sehen kann, wenn man möchte.
Oi.
Und benutzen kann.
Er fährt los, wenn die Temperatur so hoch wird.
Du könntest sagen, ja, wenn bei der Eingangstür der Sixlopan-Bewegungssensor aktiviert wird, fährt der Roboter unter das Sofa.
Oder er fährt
und versteckt sich sozusagen. Und
beobachtet sich. Oder er fährt zur Haustür und bellt.
Ja, aber sehr interessant, ja. Ein mobiles Device in Kombination mit Aktoren und Sensoren ist natürlich spannend.
Ja, und das ladet natürlich zu Experimenten ein, jetzt sein vernetztes Haus mit einem Roboter zu kombinieren. Das heißt, der Roboter kann die ganze Sensorik des Hauses nutzen.
Mhm. Das heißt, einen, ich will 10 davon.
Und meine Minions.
Und da kommen wir zum nächsten. Wenn man 10 Roboter hat, können die natürlich eine gewisse Schwarmintelligenz ausbilden, ja, wenn man das möchte, ja. Ne, und experimentieren. Dazu kann man den Roboter in zwei Teilen erwerben. Ja. Das heißt, das Grundkit des Roboters hat hier einen kleinen Chip, da sind einfach nur NAND-Gatter drin.
Das ist so ähnlich, muss man sich vorstellen, wie bei den, wie heißen sie noch schnell, diese japanischen Dinge, die dann einen großen Roboter bauen und dann ist der Kopf.
Die Power Rangers.
Und mit diesen NAND-Gattern ist er ziemlich dumm und kann einfach nur einer Linie folgen. Dazu hat er unten zwei Sensoren. Genau, das sind zwei rote LEDs drin und zwei Fotodioden und das heißt, er fährt einer Linie nach.
Also wenn man einen schwarzen Strich macht am Boden.
Das heißt, du könntest ein Leitsystem in deiner Wohnung.
Genau, und das untere Ding kann automatisch im Strich nachfahren und das obere Ding kann...
Und wenn man jetzt ein bisschen Intelligenz haben will, nimmt man das obere Ding hinzu, steckt es drauf.
Den Kopf. Verbindet bei den Power Rangers.
Verbindet über Steckbrett mit dem unteren, nimmt den Chip raus und gibt ein Kabel rein, ja, Steckgurten. Und dann ist es plötzlich intelligent. Und in diesem Funkchip drinnen, intelligent meine ich jetzt, man kann Software
nicht dafür schreiben. Intelligent,
ja. Und nicht fix verdrahtet, ja. Und in diesem Merkur-Board, wie die meisten wissen, rennt eben das Betriebssystem ContiGOS. Und dazu haben wir eine virtuelle Maschine inkludiert, die wurde von Clifford Wolf entwickelt für Mikrocontroller, die sehr, sehr sparsam ist. Ja. Die ganze virtuelle Maschine braucht 3 Kilobyte Flash und nur ein paar hundert Byte RAMs im Betrieb. Der Vorteil ist, du kannst dafür Apps schreiben, auch mehrere, und die dann runterladen. Dazu gibt es dann vom Horst Jens Computerkurse dazu, wenn es ihm interessiert. Werden Computerkurse dazu angeboten, um damit jetzt auch intelligente Sachen zu machen.
Das heißt, wenn der Roboter neues Wissen braucht, kann er so wie bei Matrix sich das Steuerprogramm für den Hubschrauber runterladen.
Ja, oder die Drohne kann mit dem Roboter kommunizieren und mit den Sensoren
einbrennerkant laden.
Vor allem da, dass ein Steckbrett ist, brauchst du jetzt nicht einmal lösen können, sondern kannst
irgendwann
einfach
mal zu diesem Killer-Roboter-Szenario kommen.
Ihr müsst gleich ein Foto davon
der Mensch zieht das so magisch an.
Also die Idee dahinter ist jetzt, ein Roboter kommuniziert mit einem Haus und mit einem Sensoren und Aktoren und kann auch natürlich mit dem Internet kommunizieren, kann natürlich SMS schicken oder keine Ahnung was oder
twittern. Das Ganze auf offener Basis.
Genau, man könnte eine kleine Kamera rauf tun und wenn irgendwas Komisches von den Sensoren erkannt wird, fährt der Roboter hin, schaut mit der Kamera das an und stellt das Foto
zum Beispiel
hier ins Internet oder so.
Oder könntest du einen Herdenroboter bauen, der deinen Staubsaugerroboter zusammentreibt.
Genau, wenn die Haussensorik feststellt, dass der Staubsaugerroboter wieder mal wo hängen geblieben ist, fahren die kleinen Roboter raus und schubsen ihn an.
Das Coole ist, sind alles offene Protokolle, dass du bei der IP, du kannst einfach aufbauen auf
der Fantasie ist keine, fast keine Grenzen gesetzt.
Also fix in der Firma drinnen, die ist natürlich Open Source, das kann sich in jeder natürlich dazu parametrieren, verschiedene Sachen, ein Coop-Server ist natürlich schon drin. Mhm. Also es gibt das Coop-Protokoll von der ETF, das ist für Haustechnik erfunden worden. Das ist nichts anderes wie ein RESTful Service über UDP. Ja. Also jeder, der HTTP und RESTful kennt, es ist das Gleiche, ja. Es hat die gleichen Codes, die gleichen Befehle, nur hat auf UDP, damit der Overhead geringer wird. Und wenn man einen Squid-Proxy hernimmt, gibt es da ein Plugin, dann kann man stateless von HTTP auf UDP übersetzen, wenn man das möchte. Ne? Für die Freaks.
Unter den Abfragen mit Push oder mit Putting
das heißt, setzen. Du hast die Brücke einfach zu normalen Internetprotokollen, die man kannst das von außen einfach genau. Ganz normal ansteuern, per Browser.
Per Browser, per Skript, per Wege, was du möchtest. Also,
jedes Modul hat eine MAC-Adresse und das wird durch den Präfix einer IPv6-Adresse und das kann man natürlich dann anpingern, damit reden, was auch immer machen. Und wenn man Coop-Experimente machen will, gibt es das Plugin für Mozilla Browser, das heißt Cooper, wie das Kupfer. Mhm. Und da sagt man halt statt HTTP Coop-Doppelpunkt.
Und dann hast
und du der Rest ist gleich. Ne? Sehr cool.
Wie lange halten jetzt, die hast du ja schon im Einsatz gehabt, wie lange halten die zwei Batterien jetzt für diesen Roboter im Einsatz? So hast du schon irgendwelche Werte?
Ja, ich habe jetzt neue Batterien drinnen, relativ gute Batterien von einem Markenhersteller.
Ja.
Und ja, ich bin schon ziemlich viel damit herumgefahren, macht Spaß.
Also es ist nicht nach einer Stunde Schluss oder so.
Nein.
50 km/h schafft es.
Ja.
Batterienhersteller könnten uns jetzt sponsern. Nur von, falls das jemand nicht verstanden hat von den Batterienherstellern, die uns zuhören.
Ja, das kann man immer noch brauchen.
Was natürlich auch ein Thema ist, irgendwann einmal Solarzellen drauf zu tun, Akkus zu laden und damit herumzufahren.
Er fragt im Internet nach, die Sonne scheint, wenn ja, fährt er raus, die Sonne
fährt sich wieder rein und bringt den ganzen anderen Geräten die Akkus.
Genau.
Ich verteile mal Akkus.
Oder fährt zu einer Ladestation und lädt sich über Highfelder auf, wie es die Handys ja auch können, könnte man machen.
Ja.
Und dieser Roboter ist auch demnächst erhältlich im OS Domotic Shop.
Mhm. Ich kann stolz berichten, dass es nicht so schwer ist, ihn selber zusammenzulöten, wenn der Harald dabei zuschaut.
Da hast du auch schon einen zusammengelötet?
Ja.
Und in OS Domotics Partnershops ist es demnächst erhältlich. Das ist eben der Coxcomb Shop, dann der Hackerspace Shop von Florian und wahrscheinlich auch demnächst nach Florian, wie heißt der?
Overflow
vom MetaLab, den kennen viele.
Den kennt man nur als Oberflow.
Also, das ist checken aus dem Wortwitz. Wann werden die eigentlich einmal verlinkt auf der OS Domotics Seite?
Ja, der Flo
hat nur einen Link.
Ja, jetzt. Der Flo hat jetzt alle Fotos gemacht, hat man die auch schon geschickt, arbeitet es gerade in den Shop ein und ich nehme an, dass es ab Ende des Monats bei ihm wirklich auch verfügbar ist.
Ah, okay, und dann kommt der Link.
Und dann kommt der Link,
ja. So, das ist noch gar nicht wirklich offiziell dort.
Also
er Robotics hat übrigens auch einen YouTube-Channel.
Ja, das heißt, wir werden auch demnächst Videos machen, wo man einen Roboter sieht, wie er herumfährt und wie wir Experimente damit machen. Ne?
Sehr cool. Hast du auch Haustiere?
Braucht man
nicht mehr. Ich hab Kinder.
Okay. Ich würde sagen, Katzen regieren das hier sehr interessant.
Ja, es ist ein paar
Anwendungsfälle. Mit Laserpointer drauf.
Katzen jagen mit dem Roboter? Nein, umgekehrt nachjagen lassen.
Achso, sie darf so statt einer Kieke-Maus.
Oder ein Roboter mit vielen LEDs drauf in alle Richtungen, so Laserpointer-mäßig.
Achso.
Da fliegen alle Katzen um.
Ja, das ist, glaube ich, auch. Das ist ein Herzinfarkt Gefahr.
Und wir haben vor, den Roboter so ungefähr um 60 Euro anzubieten.
Mhm. Das ist super.
Ja, so viel von OS Domotics und bald hört ihr wieder mehr.
Ja. Ja, und als kleine kurze Vorankündigung, das Wochenende ist jetzt die FrostCon in Bonn. Der Horst und ich fahren hin. Ich bin jetzt offiziell Speaker, habe sogar mein cooles Super-Ticket schon gekriegt mit T-Shirt und werde genau auch über dieses Thema eine Stunde lang reden. Versuchen.
Ah, sehr cool. Und das wird vorhanden sein.
Das sollte eigentlich auch, normal gibt es Videoaufzeichnungen von der Forschung.
Anschauen und dann noch verlinken für die nächste
Kommt
Folge.
Sicher dann an den OSD-YouTube-Channel, nehme ich an.
Mhm. Und ich werde natürlich für einen Biertaucher versuchen, viele Interviews zu machen und berichten. Und
oder falls nimmst du das Mikro mit?
Ich nehme diesmal ein gescheites Mikro mit,
sehr gut.
Weil ich muss ja mit Fotos machen und gleichzeitig
ja,
das ist voll beschäftigt
sein. Du kannst auch eine Kamera kaufen.
Ach naja. Na schön war es, Leute. Ich würde sagen, langsam machen wir Schluss.
Drehen wir zu.
Drehen wir zu. Ja, langsam drei.
Haben wir niemanden abgedreht? Wollte noch jemand was sagen oder so?
Drehen wir wieder auf.
Drehen wir wieder auf. Die Firma, die ist ja, glaube ich, als Verein organisiert. Ist das noch so?
Es gibt einen Forschungsverein,
ja.
OS Domotics, und dann gibt es Partnershops, die die Produkte dann anbieten.
Mhm.
Es gibt ein strenges Aufnahmeverfahren.
Und kannst du da uns irgendwie erzählen, was da die Vor- und Nachteile sind gegenüber einer GmbH zum Beispiel oder sonstigen Organisationsformen, die sonst so für Start-ups oder so ja üblich sind?
Naja, wir sind als gemeinnütziger Verein registriert, wobei man da unterscheiden muss von der Vereins... Wie heißt das?
Vereinspolizei.
Von der Vereinspolizei ist es anerkannt. Und das Finanzamt zweifelt es immer an.
Ja.
Das ist einfach Willkür. Ja. Die sagen, das glauben wir nicht. Ja. Hat aber eigentlich keine Auswirkungen, weil die Buchhaltung musst du ja sowieso machen. Und wenn du keinen Gewinn machst und gemeinnützig handelst, und, ja, dann ist es eh so. Ja. Der Vorteil ist, man zahlt natürlich keine Versicherungsbeiträge. Man ist ja ein Verein. Ja. Man muss Buchführung machen, wie immer. Und das ist eben der Unterschied zu einer GmbH oder anderen Formen.
Ja, und du verkaufst, nachdem du die Shops ja die Dinge verkaufen, verkauft sie als Verein sozusagen ja nichts, oder wie?
Wir verkaufen als Verein nichts, ja.
Ja.
Wir haben Sponsoren, die eben Geld bringen, die auch mitentwickeln. Und wir entwickeln die Sachen unter Open Hardware, Open Software Lizenz Basis. Und jeder, der es kommerziell nutzen will, jetzt als Firma und Sachen damit entwickeln will, kann beitreten dem Verein.
Mhm.
Und hat natürlich auf die Technologie Zugriff und alle Privatpersonen können sowieso darauf zugreifen und uns unterstützen und beitreten um einen Sponsoring-Beitrag ihrer Wahl. Ja.
Flatter.
Zum Beispiel, ja.
Flatter. Ja, wir haben einen eigenen Flatter-Konto, auf dem aber nichts drauf ist.
Apropos Flatter.
Haben wir eigentlich schon gesagt?
Ach, haben wir nicht gesagt, dass wir
voll reich
sind. Sollte man das nächste Mal sagen, wenn es am Anfang ist oder nicht am Ende?
Nein, wir können, glaube ich, für den Juli können wir uns schon bedanken.
Ja, wir hören es, wir sagen es jetzt.
Und vergessen
wir
es
nochmal. Genau.
Also, liebe
Flatterer. Und nächstes Mal noch einmal, ja. Danke.
Kann man auch genug sagen.
Danke an alle Flatterer.
Die uns geflattert haben. Wir haben, ich glaube, noch nie...
17 Euro.
17 Euro, ja. Wir sind so schweinereich jetzt.
Das nicht, aber ich finde das super, dass ihr das zusammen, also das ist irre. Also ich hätte 17 Euro ist echt massiv. Dankeschön. Und,
ja. Danke sehr.
Danke.
Herzlichen Dank.
Danke.
Ja. Es zeigt einmal.
Ja, das ist gut. Das ist echt, wirklich, wirklich gut.
Dann verabschieden wir uns.
Ja.
Bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal.
Gut.
Dann
drehen wir zu.
Ciao.
SEC verschickt Vorladungen an 22 Bitcoin-Firmen.
US-Kongress nimmt Bitcoin unter die Lupe.
Deutschland pro Bitcoin.
Nachtrag zu Secure Random von Google.
Bitcoin in Prime Interest.
Coinbase bietet SMS-Interface an.
Lamassu Bitcoin ATM bald verfügbar.
Unsere neueste Folge findet ihr unter bitcoinupdate.com.